SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Sabine Wachs. Guten Morgen. Das sind drei unserer Themen. Wegen Personalmangel ab kommendem Jahr gibt es weniger Bereitschaftspraxen im Saarland. Außerdem:
I'll never tell a lie. I'll never make a misleading statement.
Ich werde niemals lügen. Ich werde niemanden in die Irre führen. Ich werde niemals euer Vertrauen verraten. Sollte ich es doch tun, dann unterstützt mich nicht.
Ex-US-Präsident Jimmy Carter stirbt mit 100 Jahren und...
Welche Erkenntnisse bei den Behörden vorlagen über den Täter, inwiefern diese Erkenntnisse auch unter den einzelnen Behörden ausgetauscht wurden.
Unter anderem diese Fragen sollen heute im Innenausschuss zum Anschlag vom Magdeburger Weihnachtsmarkt angegangen werden. Das Wetter bei uns im Saarland, trübnasses Winterwetter, teils mit Nebel, die Sonne zeigt sich kaum, die Temperaturen liegen zwischen -1 und 2 Grad. Ab dem neuen Jahr rechnen die Notaufnahmen im Saarland an Wochenenden mit mehr Patienten. Grund dafür ist die Schließung von mehreren Bereitschaftspraxen. Die waren schon länger angekündigt worden. Wo es an den Wochenenden dann noch Bereitschaftspraxen geben wird, berichtet SR-Reporter René Henken.
Ab dem neuen Jahr gibt es im Saarland nur noch 7 ärztliche Bereitschaftspraxen. Bis jetzt gibt es 12. Das heißt, ab dem 1. Januar gibt es in jedem Landkreis nur noch eine Bereitschaftspraxis. Einzige Ausnahme der Landkreis Saarlouis mit den Standorten Saarlouis und Lebach. Die Kassenärztliche Vereinigung begründet den Schritt mit Personalmangel. Der ärztliche Direktor des Saarbrücker Winterberg-Klinikums Braun rechnet deshalb mit deutlich mehr Patienten in den zentralen Notaufnahmen. Es gäbe eine enge Schnittstelle zwischen Notaufnahme und Bereitschaftspraxis. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland, De Rohe, sagte dem SR, dass die Schließung der Praxen aber nicht bedeutet, dass auch die Zahl der Ärzte um die Hälfte reduziert werde. An den verbleibenden Standorten sollten mehr Ärzte tätig sein, um mehr Patienten versorgen zu können, so De Rohe.
Saarländische Kommunen nutzen nach SR-Recherchen erfolgreich die Demokratie-Software Politeia. Die Gemeinde Wallerfangen teilte mit, das Programm habe sich vor allem bei der Planung von Kita-Betreuungsplätzen bewährt. So habe man auf der Basis der Geburtenraten rechtzeitig den Ausbau von Kita-Plätzen planen und umsetzen können. Nach Plänen des Zweckverbands Elektronische Verwaltung im Saarland, kurz EGOSAR, soll Politeia künftig auch in den Gesundheitsämtern eingesetzt werden. Mit der Software eines Berliner Unternehmens können Daten über die Entwicklung der Bevölkerung schneller ausgewertet und daraus Prognosen erstellt werden. Er war der am längsten lebende Präsident in der Geschichte der USA. 100 Jahre alt ist Jimmy Carter geworden. Von 1977 bis 1981 regierte der Demokrat die USA. Als Präsident gab Carter oft eine glücklose Figur ab. Es ist die Zeit nach seiner Präsidentschaft, die sein Vermächtnis prägt und ihm den Ruf als Kämpfer für Frieden und Menschenrechte einbrachte. Katrin Brandt erinnert an Jimmy Carter.
Carter stammte aus Georgia, wo er den größten Teil seines Lebens verbrachte. Der Erdnussfarmer ließ sich erst zum Gouverneur wählen, bevor er als Kandidat für die Präsidentschaft antrat, mit dem Versprechen, die Amerikaner niemals anzulügen. Zu seinen Erfolgen gehörte es, 1978 ein Abkommen zwischen Israel und Ägypten zu erreichen, das zumindest vorübergehend Stabilität in den Nahen Osten brachte. Innenpolitisch hatte er mit einer schweren Wirtschaftskrise zu kämpfen. Den Amerikanern ist vor allem das Drama um eine Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran in Erinnerung. Carter war so unbeliebt, dass Ronald Reagan mit einem Erdrutschsieg seine Wiederwahl verhinderte. Doch das Bild änderte sich in den nächsten Jahrzehnten. Carter blieb politisch aktiv, kämpfte weltweit gegen Hunger und Armut und erhielt 2002 den Friedensnobelpreis. In den vergangenen Jahren lebte er aus gesundheitlichen Gründen sehr zurückgezogen. Die Öffentlichkeit bekam ihn voriges Jahr zuletzt zu sehen bei der Trauerfeier für seine Ehefrau Rosalind.
Nach der Beschädigung einer Unterwasserstromleitung in der Ostsee haben finnische Ermittler eine Schleifspur am Meeresboden gefunden. Ihren Angaben nach ist die Spur dutzende Kilometer lang. Die Ermittler hatten am Mittwoch einen Öltanker festgesetzt, an dem der Anker fehlte. Sie gehen davon aus, dass die Besatzung den Anker über den Meeresboden schleifen ließ und so den Schaden verursachte. Die EU vermutet Vorsatz, der Tanker steht unter dem Verdacht, zur sogenannten russischen Schattenflotte zu gehören, mit der Russland Sanktionen umgeht. Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien hat Deutschland mehrere Hilfsprojekte im Umfang von 60 Millionen Euro in Auftrag gegeben. Entwicklungsministerin Schulze sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die humanitäre Situation der Menschen in Syrien sei katastrophal. Weite Teile des Landes seien nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg zerstört. 90% der Bevölkerung lebten in Armut und seien auf Hilfe angewiesen. Zwar sei noch unklar, wie es in dem Land weitergehe, aber die Möglichkeit für eine positive Entwicklung sei gegeben. Die geplanten Projekte werden laut Schulze nicht mit den syrischen Machthabern, sondern ausschließlich über UN-Hilfswerke und Nichtsregierungsorganisationen umgesetzt. Im Bundestag beginnt heute die Aufarbeitung des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Der Innenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium kommen am Mittag zu Sondersitzungen zusammen. Wenn sich die Bundestagsabgeordneten heute mit den Anschlägen befassen, geht es um zwei Dinge: Aufklärung und mögliche politische Konsequenzen. Denn der Attentäter war in der Vergangenheit offenbar mehreren Behörden aufgefallen.
Unter anderem von Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang, Bundesinnenministerin Faeser und den Chefs von Bundeskriminalamt und Bundesnachrichtendienst. Mehr Befugnisse sollten die Behörden eigentlich schon nach dem Messeangriff von Solingen im vergangenen Sommer bekommen. Damals hatte ein mutmaßlicher Islamist auf einem Stadtfest 3 Menschen getötet. Doch das anschließend beschlossene Sicherheitspaket der Ampel schaffte es nur in Teilen durch den Bundesrat. CDU und CSU ging es nicht weit genug. Die Union fordert nach dem Anschlag in Magdeburg nun erneut, dass Telefon- und Internetdaten auf Vorrat gespeichert werden, auch ohne konkreten Verdacht auf eine Straftat. Die SPD zeigt sich inzwischen offen dafür, die Grünen lehnen es ab. Sie glauben nicht, dass sich der Anschlag in Magdeburg so hätte verhindern lassen. Jim Bob Nikschas, Berlin.
Bundesinnenministerin Faeser hat ein konsequentes Vorgehen der Behörden bei Krawallen rund um den Jahreswechsel angekündigt. Die SPD-Politikerin sagte dem Tagesspiegel Berlin, niemand wolle an Silvester sinnlose Gewalt, Randale oder Chaos erleben. Neben den Polizeien der Länder werde auch die Bundespolizei erneut verstärkt im Einsatz sein. Faeser forderte die Menschen auf, die Arbeit der Einsatzkräfte zu respektieren. Wer sie mit Raketen oder Böllern beschieße, müsse hart bestraft werden. Hier sind laut der Bundesinnenministerin empfindliche Freiheitsstrafen möglich. Es ist das schwerste Flugzeugunglück, das jemals in Südkorea stattgefunden hat. Nur 2 der insgesamt 181 Insassen haben überlebt. Einen Tag nach der Katastrophe auf dem Flughafen Muan sind viele Fragen offen. Katharina von Tschurtschenthaler berichtet.
Am Tag nach dem Flugzeugunglück im südkoreanischen Muan mit 179 Toten bahnen sich Ermittler und Feuerwehrkräfte ihren Weg durch die Trümmer der Boeing 737-800. Sie konnten den Flugschreiber bergen, die Daten sollen nun von Regierungsexperten analysiert werden. Das Flugzeug war gestern Morgen kurz nach 9 Uhr bei der Landung aus Bangkok über die Landebahn hinausgeschossen, gegen eine Mauer geprallt und hatte Feuer gefangen. Die Maschine sei fast vollständig zerstört, die Identifizierung der Verstorbenen schwierig, so die örtliche Feuerwehr. Die Ermittler gehen laut Medienberichten davon aus, dass ein Vogelschlag zu einer Fehlfunktion am Fahrwerk geführt hatte. Die Piloten wagten eine Bruchlandung, schafften es aber offensichtlich nicht, die Geschwindigkeit der Maschine ausreichend zu reduzieren. Das Unglück trifft Südkorea während einer schweren Staatskrise um den suspendierten Präsidenten Yoon. Die Regierung wolle die Ursache nun gründlich aufklären und präventive Maßnahmen entwickeln, um so etwas künftig zu verhindern.
Nach einem Brand in Saarbrücken-Burbach ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, ist seine Identität noch nicht geklärt. Das Feuer war gestern kurz vor 17 Uhr in einer Dachgeschosswohnung in der Stahlwerkstraße ausgebrochen. Die Person wurde von der Feuerwehr tot in der Wohnung aufgefunden. 20 Bewohner mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Im Einsatz waren unter anderem 33 Feuerwehrleute. Zur Brandursache gibt es bislang noch keine Informationen. Die ehemalige Direktorin des Museums für moderne Kunst in Luxemburg ist tot. Marie-Claude Bo starb nach Informationen von RTL im Alter von 78 Jahren. Die gebürtige Französin leitete das MUDAM von 2000 bis 2008. Sie stellte unter anderem die Sammlung für das 88 Millionen Euro teure Museum zusammen. Das MUDAM war nach mehreren Verzögerungen im Jahr 2006 eröffnet worden. Ein Großteil der Ausstellungsstücke stammt von luxemburgischen Künstlern oder aus den Nachbarländern. In Merzig ist zum 36. Mal das internationale Handballturnier für Nachwuchsmannschaften ausgetragen worden. Zum 22. Mal ging dabei Deutschland als Sieger hervor. SR-Sportreporter Thomas Bramel berichtet.
Die Reise nach Merzig hat sich mal wieder gelohnt. Nicht nur für den verdienten Sieger, die deutsche Nachwuchs-A-Nationalmannschaft, sondern auch für die 7 anderen Teams aus ganz Europa. Die Saarauswahl behauptete sich gegen die Niederlande und wurde 7. Das deutsche B-Team besiegte Serbien und belegte Rang 3. Island war lange Zeit im Finale ein gleichwertiger Gegner, überzeugte mit schnellem Passspiel, guten Aktionen über Außen und vielen gekonnten Einzelaktionen. Es reichte nicht ganz gegen das in Abwehr und Angriff körperlich überlegene deutsche A-Team, das sich letztlich mit 31-27 durchsetzte.